Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mein Gast ist Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung. Sie ist dort die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken. Und seit einiger Zeit gibt es in Deutschland eine Diskussion darum, ob das Bundesverfassungsgericht stärker vor möglichen Entmachtungsversuchen geschützt werden muss. Dabei ist die Überlegung, sollte irgendwann mal eine extreme Partei zum Beispiel an die Macht kommen, die die Demokratie unterwandern will, dann wäre es gut, bestimmte Regelungen vorher, ich nenne es mal wetterfest gemacht zu haben. Also das heißt konkret, bestimmte Dinge ins Grundgesetz geschrieben zu haben. Denn wenn etwas erstmal im Grundgesetz steht, dann kann das nur mit 2/3 Mehrheit wieder rückgängig gemacht werden. Und bislang ist es so, dass das Gesetz, das die Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts regelt, mit einer einfachen Bundestagsmehrheit geändert werden könnte. Und ich habe es ja eben gesagt, Frau Nia, Sie sind die Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken bei der Hertie-Stiftung. Würde eine solche Veränderung die Demokratie stärken aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall. Also das Thema ist ja auch deswegen in Deutschland auf den Tisch gekommen, weil in anderen europäischen Ländern wie Ungarn oder Polen sich gezeigt hat, dass die Gerichte schon so einer der Orte sind, wo sozusagen die Schlachten um die Stärke und die Ausrichtung der Demokratie so geschlagen werden. Und in Polen hat man zum Beispiel gesehen, dass die Regierung sehr schnell versucht hat, unliebsame Richter zu entmachten. Die haben sehr willkürlich einige Arbeitsverträge, das Pensionsalter gesenkt oder erhöht, wie es ihnen passte. Sie haben Disziplinarverfahren angeordnet. Das war vielleicht das Schlimmste, wenn Richter sich an die EU-Ebene gewandt haben. Also wenn ein Verfassungsrichter sagte, hey, wir verletzen EU-Recht, das wollen wir auf die nächste, dann gab es Disziplinarstrafen für die und Ähnliches. Und nicht um einen bestimmten Einfluss auf Richter zu nehmen, sondern um die Unabhängigkeit dieser Richter zu gewährleisten vor solchen Dingen, kann man Regeln erlassen. Und in Deutschland war es bisher so, dass die Union da nicht mitgehen wollte. Man braucht eben auch, um das Grundgesetz zu verändern, braucht man breite Mehrheiten. Und da scheint ja jetzt Bewegung zu sein.
Genau, es ist so, dass die Ampelkoalition und die Unionsfraktionen gerade verhandeln über einen Gesetzesentwurf zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Extremisten. Es gab heute einen Medienbericht, der hat suggeriert, dass es da schon jetzt eine Einigung gäbe. Es wurde dann nochmal nachgefragt. Die Deutsche Presseagentur meldet, nee, es gibt jetzt keine Einigung, aber man ist weiter im Gespräch. Und Sie haben es gesagt, es braucht auch, um das wirklich zu ändern, eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Union ist da gefragt als Oppositionspartei. Das wäre ja aber tatsächlich eine gute Möglichkeit, auch in diesen Tagen, um zu signalisieren, dass da die demokratischen Parteien wirklich zusammenstehen und eben das jetzt tun, was jetzt möglich ist.
Das sehe ich auch so, vor allem, weil die Änderung ja jetzt überhaupt keine bestimmte ideologische Ausrichtung hat. Also wenn man sagt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um einen Richterposten zu besetzen und Entscheidungen zu fällen, ist damit ja keine Entscheidung gefallen darüber, wer dieser Richter sein sollte, welcher Partei er angehört oder Ähnliches, sondern das soll einfach ein Schutz vor Willkürentscheidung sein und sagen, wir brauchen für solche zentralen, wichtigen Sachen breite Mehrheiten. Und ich glaube, der Union hat es ein bisschen leichter gemacht, sich da zu bewegen, dass es inzwischen auch sehr breite Bewegungen bei Juristinnen, Juristenvereinigungen gibt, auch bei Richtern, prominenten Vertretern, die der Union nahestehen. Also da formiert sich gerade auch ein breites Bündnis bei den Experten und bei den Betroffenen dafür. Und deswegen wäre meine Prognose, dass wir da wahrscheinlich wirklich doch vor der nächsten Bundestagswahl nochmal Bewegung sehen.
Wir können ja noch mal drauf schauen, was sich konkret ändern soll. Sie haben gerade schon was angedeutet. Also die Überlegung ist zum Beispiel, dass im Grundgesetz festgeschrieben werden kann, dass das Gericht unabhängig ist, dass es 2 Senate gibt und dass die Wahl von jeweils 8 Richtern durch Bundestag und Bundesrat für eine Amtszeit von 12 Jahren geschieht. Es soll da eine Altersgrenze geben von 68 Jahren. Also das soll alles eben möglicherweise im Grundgesetz festgeschrieben werden. Und es soll, finde ich auch noch wichtig, eine anschließende oder spätere Wiederwahl ausgeschlossen sein, damit eben nicht ein Richter da dann wie so verschiedene Amtszeiten einfach aneinander hängt und damit dann eben auch einen großen Einfluss hat. Fehlt Ihnen da noch was, Frau Nia, als Demokratieexpertin?
Nee, ich finde das eigentlich sehr gut so. Ich glaube, im Zweifel ist immer bei jeder Grundgesetzänderung weniger mehr. Denn man darf ja auch nicht in eine Situation kommen, wo das Grundgesetz willkürlich geändert wird. Ich glaube, wir haben ja jetzt demnächst den 75. Jahrestag des Grundgesetzes. Deswegen beschäftigen sich viele gerade intensiv damit. Ich auch. Und man muss schon wirklich eigentlich dankbar sein dafür, dass wir so eine gute Verfassung haben, die ja wirklich so in der Asche und in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und uns so gut durch diese ganze Nachkriegszeit getroffen haben. 75 Jahre zu feiern, hat vielleicht für manche, gerade speziell für Ostdeutsche, ein Geschmäckle, weil natürlich DDR-Bürger noch nicht so lange von den Vorzügen des Grundgesetzes profitieren konnten. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, klar, dass das eine Verfassung ist oder dass das Grundgesetz sich als sehr modern und sehr gegenwartsgerecht im Großen und Ganzen erwiesen hat. Deswegen finde ich es gut, so wenig wie möglich zu ändern, damit das nicht so eine Selbstverständlichkeit wird, dass man daran irgendwie mal eben schnell rumfummeln kann.
Jetzt gibt es aber auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, Demokratie ist nichts, das man nur jetzt durch juristische Schritte festzurren kann. Also es braucht auch total die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, Akteure. Es braucht die Werte im gesellschaftlichen Überbau. Und diese Diskussion, sagen eben dann die Kritikerinnen und Kritiker, ist eigentlich viel zu technisch, weil wir brauchen den Überbau, wir müssen den stärken und das lässt sich eben nicht juristisch verordnen. Also auch die Überlegung, ob man dann doch gar nicht unbedingt das alles ins Grundgesetz packen soll, sondern eher dafür sorgt, dass eben diese Zivilgesellschaft gestärkt wird.
Also ich halte das überhaupt nicht für einen Widerspruch. Man braucht auch auf politischer Ebene, in der Gesetzgebung und in den Parteien braucht man ein Bewusstsein für die Werte der Demokratie und auch die Notwendigkeit, wo sie geschützt werden muss. Die Zivilgesellschaft, sage ich aber auch als Vertreterin sozusagen, klar, die hatte einen wahnsinnig wichtigen Auftrag. Und ich glaube auch, dass Deutschland unter anderem auch wegen des schwierigen Erbes der NS-Vergangenheit und den Konsequenzen, die zum Beispiel die Zivilgesellschaft daraus gezogen hat, besonders viel Aufklärungsarbeit beim Thema Antisemitismus und politischer Bildung und so zu machen, in vielerlei Hinsicht auch besser aufgestellt ist als andere Länder. Also klar, da müssen, also ein Demokratiebewusstsein zu schaffen, das fängt mit Kindererziehung und Schule und so weiter und allen möglichen Ebenen politischer Bildung ab. Das hängt ab von den Familien, von den Gesprächen, die in Familien und Vereinen und so weiter geführt werden. Das kann man nie allein durch ein Gericht regeln. Aber das wäre auch eine sehr starke Verengung der Diskussion, so zu tun.
Ich beobachte momentan, dass es eine Art, ja, ich würde schon fast sagen, Trend ist, diese in Anführungszeichen noch guten demokratischen Zeiten zu nutzen, um Dinge in der Verfassung festzuschreiben. Also ich meine da ganz konkret das Beispiel Frankreich. Da ist ja gerade die Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung geschrieben worden, mit einer ähnlichen Begründung, wie ich sie eben auch wahrnehme, rund um das Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland, dass eben jetzt, wo es geht, es gut ist, Rechte nochmal festzuschreiben, ein bisschen sicherer zu machen, um eben jetzt gerade beim Beispiel Abtreibung es zu verhindern, dass es so einen Backlash gibt, wie wir ihn zum Beispiel in den USA sehen, wo dieser Backlash dazu führt, dass bestimmte Rechte plötzlich eben nicht mehr selbstverständlich sind, die man eigentlich so als auch als Zivilgesellschaft, also mir ging es zumindest so, auch als Errungenschaft oft gesehen hatte, die dann jetzt eigentlich selbstverständlich ist.
Ja, da bin ich jetzt wiederum anderer Meinung. Also ich würde nicht sagen, dass das Recht auf Abtreibung etwas ist, was Verfassungsrang hat, sondern wir wollen ja auch, dass über harte und wichtige und auch emotionale Themen gestritten wird und die gehören ins Parlament, diese Auseinandersetzung. Ich glaube, wir haben in Deutschland eigentlich mit der Fristenregelung eigentlich eine Regelung, die ganz gut funktioniert hat über lange Zeit, aber auch das ist ja aktuell gerade wieder Thema, wie man das regeln soll. Also ich würde schon unterscheiden zwischen Grundrechten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Würde des Menschen ist unantastbar, Minderheitenschutz aller Art und eben auch die staatlichen Institutionen zu schützen und eher wirklich aktuellen Themen, die in den politischen Diskurs gehören. Denn sonst macht man sich auch anfechtbar, dass man zu vieles irgendwie da ausklammern will, worüber einfach die Bürger und die Wähler zu Recht ja entscheiden wollen.
Elisabeth Nia leitet den Geschäftsbereich Demokratie stärken der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und wir haben gesprochen über die Idee, das Bundesverfassungsgericht zu stärken mit verschiedenen Regelungen, die möglicherweise im Grundgesetz landen könnten. Vielen Dank bis hierhin.